Ja, Predigtthema heute ist, kann eine große weltliche Stadt christlich werden? Und Ephesus als Beispiel. Also es geht heute um die Stadt Ephesus, wie diese Stadt christlich geworden ist. Denn es war eine Stadt mit sehr viel Götzenverehrung, aber auch mit einer sehr großen Erweckung, die auch Erweckung viel in die Umgebung gebracht hat, in der Provinz Kleinasien im Römischen Reich. Ich möchte mal ein bisschen zur Vorgeschichte von Ephesus erzählen. Also ich sagte ja schon, diese Stadt liegt in Kleinasien, so hieß es damals. Heute ist es in der Türkei, also heute so im Westen der Türkei, so etwa 80 Kilometer südlich von Izmir. Das war früher mal Smyrna, kommt auch in der Bibel vor. Und Izmir ist heute eine Großstadt in der Türkei und es liegt so eine Stunde mit dem Bus oder Zug südlich von Izmir. In der Antike war es eine sehr bedeutende Stadt. Also es war so das ganze Zentrum für diese Region Kleinasien. Dort war auch in der römischen Zeit der Statthalter dieser ganzen Provinz Asia. Also die Römer hatten auch so ihr ganzes Reich so verwaltet und halt für dieses ganze Gebiet war halt die Hauptstadt, wo halt der Statthalter war. Ephesus, die Stadt. Und sie ist auch eine sehr, sehr alte Stadt. Es soll schon, so lese ich es zumindest im Internet, schon 500 Jahre vor Christus Menschen dort gegeben haben. Und ich würde das mal so interpretieren, dass dort schon Menschen lebten, ja, seit kurz nach dem Beginn der Menschheitsgeschichte. Ja, also wo sie sich verbreitet haben, ist ja auch jetzt vielleicht von hier gesehen nicht so weit weg vom Garten Eden. Also im Nachbarland im Südirak lebten Adam und Eva. Ich hatte gestern ein sehr, sehr schönes Video darüber gesehen von so einem Forscher, der halt da erkundet hat, wo das wohl gewesen ist, wo Adam und Eva lebten, wo der Garten Eden war. Ja, und ja, von dort breiteten sich halt die Menschen aus. Und ja, Ephesus gab es schon, ja, sehr zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Und zur Römerzeit war halt dort der Tempel der Artemis bei den Römern, also das ist wohl der griechische Name. Und bei den Römern ist es auch die Göttin Diana, die diese Eigenschaften hat. Also der gleiche Geist dahinter. Es ist eine bedeutende Göttin gewesen oder auch heute noch. Und somit ist es eine Stadt gewesen, in der halt sehr, sehr viel Götzendienst war. Also sie war sehr weltlich, eine große Hauptstadt, viel Handel und es gab halt dort viel Götzendienst. Ich und Cindy, wir waren sogar dort mal mit unserem früheren Pastor Alfredo. Damals haben wir mal so eine Rundreise dort gemacht im Westen der Türkei und ja, so Westtürkei und Anatolien, so eine Runde gedreht. Und da waren wir auch in Ephesus. Ja, es ist heute ein großes Freilichtmuseum. Also die Stadt, die daneben heute existiert, die heißt Seldschuk, ist auch recht gut erreichbar, wenn man dort mal hin möchte. Wie gesagt, so von Izmir kann man mit dem Bus hinfahren oder mit dem Zug. Ich glaube, wir kamen irgendwie über Antalya, haben wir so eine Runde gedreht. Aber man kann halt mit Bus oder Bahn da ganz gut hinfahren. Ist dann halt so ein bisschen außerhalb dieser Stadt Seldschuk. Man zahlt ein bisschen Eintritt und dafür haben sie das so als großes Freilichtmuseum konzipiert. Also man läuft praktisch durch diese antike Stadt, kann sich das, was so an den Ruinen noch steht, anschauen. Ich kann mich erinnern, dass es ein ziemlich großes Theater gab und ein etwas kleineres Theater. Ja, diese Theater, diese Arenen, die sind halt relativ gut erhalten geblieben. Weil am bekanntesten ist ja wohl in Rom das Kolosseum, aber in vielen Städten des Römischen Reiches gibt es solche Theater, solche Bauten, die so ein bisschen wie das Kolosseum aussehen. Und Ja, heute sind es halt dann die großen Gebäude, die so noch stehen, wo man dann auch rumlaufen kann und sich das alles recht gut vorstellen kann. Das Theater von Ephesus kommt auch in der Bibel vor, da komme ich gleich auch einmal zu. Und so kann man sich da wirklich so als Zuschauer auch noch mal reinsetzen und sich vielleicht so ein bisschen in diese Zeit hineinversetzen. Neben vielen anderen Gebäuden, wo man vielleicht nicht mehr so viel von erkennen kann. Ich kann mich erinnern da noch an so eine Bibliothek, die auch noch relativ gut die Fassade erhalten ist, die Celsus-Bibliothek, so hieß es, heißt das Gebäude. Ja, und man kann halt dort doch ein paar Stunden verbringen und so überall rumlaufen. Vieles ist dann erklärt, weil es halt so als Museum aufbereitet ist. Ist wirklich empfehlenswert, wer mal dort in der Gegend ist. Also Türkei bietet viel mehr als All-Inclusive-Urlaub an der türkischen Riviera. Man kann halt sehr viel mehr noch entdecken, da auch relativ gut und meiner Meinung nach auch sicher rumreisen. Die Türken sind eigentlich sehr hilfsbereit, wenn man da auch mal so ein bisschen abseits von dem All-Inclusive-Tourismus unterwegs ist. Kann man ganz schön mal machen. Kann man halt viel entdecken in der Türkei, weil vieles noch so aus der Antike erhalten ist. Jetzt möchte ich aber mal ein bisschen so darauf kommen, auf die biblische Zeit, was in der Bibel so davon steht, von dieser Stadt, die wir uns halt eben dort auch angeschaut haben. Und der Paulus, der ist halt zweimal dort gewesen, einmal kurz und einmal länger. Er hat da mehrere Missionsreisen gemacht und auf seiner zweiten und auf seiner dritten Missionsreise war er halt unter anderem dann auch in Ephesus. Die erste Reise nach Ephesus, die war halt eher kürzer. Das lesen wir in Apostelgeschichte 18, Vers 19 bis 22. Apostelgeschichte 18, Vers 19 bis 22. Und Paulus kam nach Ephesus und ließ sie dort, aber er ging in die Synagoge und redete mit den Juden. Sie baten ihn aber längere Zeit bei ihnen zu bleiben, und er willigte nicht ein, sondern nahm Abschied von ihnen und sagte: Ich muss unbedingt das kommende Fest in Jerusalem halten. Will es Gott, dann will ich wieder zu euch kommen. Und er fuhr von Ephesus ab. Ja, dann ging es weiter nach Caesarea und Jerusalem. So viel steht zu seiner ersten Reise in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Also es war ein kurzer Aufenthalt, mehr so ein Zwischenstopp. So, und er hat auch gar nicht geplant, dort lange zu sein. Traf dort auch nur die Juden, hat halt nicht irgendwie sonst zum Volk gepredigt und hatte Ephesus gar nicht als sein Reiseziel dort mehr. Es war auch schon auf der Rückreise von der zweiten Missionsreise und er hatte halt schon fest geplant, pünktlich nach Jerusalem kommen. Hat aber gesagt: Ja, will es Gott, dann werde ich wieder zu euch kommen. Dieses Gebet ist in Erfüllung gegangen. Wahrscheinlich haben die Juden dort dann gebetet, schick ihn noch einmal vorbei, weil er dann später dort nochmal hingegangen ist. Ich denke, auch Paulus hat dort auch gar nicht mit großem gerechnet, weil Gott ihm auch am Anfang gar nicht dorthin geschickt haben. Wenn wir mal zwei Kapitel zurückgehen zu Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 6, da heißt es auch: Als sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort in Asien zu predigen. Und Ephesus ist eben die Hauptstadt dieser Provinz Asien, Asia. Also war das sogar ihm verwehrt, vom Heiligen Geist dort zu predigen. Die Zeit, die war noch nicht erfüllt. Dadurch ist er dann nur so kurz mal hingekommen. Ja, damals war halt Reisen nicht so schnell. Heute wird man vielleicht nur den Bahnhof oder Flughafen sehen bei so einer Durchreise. Damals konnte man nicht so schnell mal eben weiterreisen. Er hat halt dort dann einen Zwischenstopp gemacht, hatte aber irgendwie für dort nicht so richtig ein Ziel und auch keinen Auftrag, auch jetzt von Gott eben noch nicht. Aber kurze Zeit später macht dann Paulus seine dritte Missionsreise und da geht es, ja, das wird dann halt ein größerer Aufenthalt in Ephesus. Ich lese mal Apostelgeschichte 18, 24 bis 26. Die Reise wurde nämlich von einem Apollos vorbereitet. Da steht: Es kam aber ein Jude mit Namen Apollos nach Ephesus, von Geburt aus Alexandria, ein beredter Mann und Kenner der Schriften. Der war unterwiesen im Weg des Herrn und brennend im Geist redete und lehrte er genau vom Herrn, wusste aber nur von der Taufe des Johannes. Er fing an, freimütig in der Synagoge zu predigen. Als ihn aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Das ist in der Zwischenzeit passiert. Also ein Apollos kam dahin, kannte noch nicht so viel und dann wurde ihm da noch ein bisschen mehr erklärt und dann kam Paulus auch wieder dazu. Und da lese ich jetzt mal Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Das ist, wo Paulus dort nochmal hinkommt und alles da auch erstmal ein bisschen ordnet. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus die höher gelegenen Gegenden durchzog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Die fragte er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? Sie sagten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sagte: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft und hat dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das ist an Christus Jesus. Als sie das hörten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und weissagten. Es waren im Ganzen etwa 12 Männer. Ja, das ist so der erste Anlauf auf Paulus zweiter Reise nach Ephesus. Und da erklärt er eben auch das Evangelium genauer, erklärt auch vom Heiligen Geist. Ja, und das Evangelium wirklich gut auslegen, genau erklären, das müssen wir auch tun, ohne dabei Kompromisse einzugehen. Wir müssen die Wahrheit von Jesus predigen und nicht irgendwelche Philosophie drumherum. Es geht ums Kreuz, ob Leute das hören möchten oder nicht, und nicht um irgendwas anderes. Und das tut hier halt eben Paulus dann sehr genau. Ja, auch dürfen wir nicht, wir müssen uns ja auch ein Beispiel immer dran nehmen, was wir da lesen, wir dürfen auch nicht den Heiligen Geist vergessen, ist auch so eine Sache, wovon ja hier in Mitteleuropa doch zu wenig gepredigt wird. Der Heilige Geist ist dabei, wenn wir für Jesus unterwegs sind. Und wir könnten ihn genauso empfangen. Wir könnten auch getauft werden, also vom Heiligen Geist auch dann in Sprachen so beten. Ja. Und ja, mit der Taufe, das sollen wir auch richtig machen, auf den Herrn Jesus taufen. Ne, hier. Und ja, mit Untertauchen und als Bekenntnis. Ne, hier wurden auch sicher so die Erwachsenen getauft, wie wir es auch glauben. Ja, und das waren dann halt 12 Leute, oder hier steht etwa 12 Männer. Okay, vielleicht dann die Familien noch dazu. Und ja, mit 12 Leuten oder hier 12 Männern, vielleicht waren es dann auch so 12 Familien, da ging es dann dort so richtig los. Also, dass Gott anfing, große Dinge zu tun. Und wir müssen auch für diese Menge von Geschwistern beten, dass es so ein Durchbruch gibt. Wir müssen ein paar Leute mehr sein, dann haben wir mehr Möglichkeiten, einfach mehr Ressourcen. Wir schaffen, so wie es jetzt ist, ja gar nicht mehr zu machen. So gerne würde ich einfach mehr Ressourcen in der Gemeinde haben, dass wir mehr machen können, mehr evangelisieren, mehr Menschen helfen, so was eigentlich so die Aufgabe ist. Wir sind halt so wenige, aber mit mehr Leuten können wir eben auch mehr auf die Beine stellen. Und deshalb ist es auch hier, 12 Männer, so diese Menge, so richtig eine etwas größere Gruppe zu haben, das ist unser Ziel. Das war dann so die erste Runde von Erweckung, die da auf die Gemeinde kam. Und wenn man dann weiterlesen, dann geht es auch bald richtig los. Aber was ist erst einmal passiert? Es gab dann halt in der Synagoge erstmal ein wenig Verfolgung. Das lesen wir dann in Vers 8 und 9 weiter. Er ging aber in die Synagoge und predigte freimütig 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie vom Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vom Weg schlecht redeten vor der Menge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule eines gewissen Tyrannus. Ja, so finden sie eine Lösung. In der Synagoge werden sie verfolgt und ja, dann haben sie halt dann als Lösung gefunden, ja, dann machen wir halt nicht mehr in der Synagoge weiter, sondern wir trennen uns davon und suchen uns ein anderes Gebäude. Ja, war hier eine Schule. Wer weiß, was da so unterrichtet wird, ob es eine Schule für Kinder war oder was es war. Es war auf jeden Fall, steht hier, es war ein Schulgebäude von einem Tyrannus, war vielleicht der Lehrer dort, der da gelehrt hat in dieser Schule. Und da konnten sie sich vielleicht einmieten oder haben es so bekommen, wer weiß, wie es gewesen ist. Aber sie hatten halt dort dann ein Gebäude, wo sie weitermachen konnten, wo sie richtig so eine Bibelschule gegründet haben. So, und der Ort, der ist auch weniger wichtig, ob das jetzt in einem schicken Kirchengebäude ist, in einer Synagoge oder eben in einer Schule. Wir müssen auch wissen, wir sind ja Tempel vom Heiligen Geist. Und auch Schule bietet sich eigentlich auch für Gemeinde ganz gut an. Das habe ich auch schon öfters erlebt, dass Gemeinden in Schulen sind. Einmal, das war in Ghana, in Sunyani, so hieß die Stadt. Da waren wir auch zu Besuch in einer Gemeinde. Und ja, die hatten halt das Klassenzimmer so ein bisschen umdekoriert, so schnell die Stühle anders gestellt, irgendwie vor die Tafel noch so einen Vorhang gemacht. Und dann war da Gottesdienst und als zu Ende war, haben die das ganz schnell so wieder umgebaut, alles, den Vorhang da weg und alles. Und in 10 Minuten später sah das wieder wie so ein richtiges Klassenzimmer aus, so ein klassisches Klassenzimmer mit Kreidetafel, was heute auch eher weniger wird mit Kreide. Heute haben die ja mehr so Smartboard oder wie das heißt. So eine elektronische Tafel, ja, das ist auch viel smarter. Aber wie gesagt, das war eine Gemeinde in einer Schule. Und wir waren auch mal als Gastprediger in so einer Schulkantine, Mensa, sowas in Santo Domingo. Und in diesem Gebiet Santo Domingo Este, da hat der Bürgermeister gesagt, ach, am Wochenende könnt ihr auch die Schulen als Gemeinderäume nutzen. Das unterstütze ich. Wir wollen Erweckung in unserer Stadt. Und die Schulen, die gehören sonntags oder der Gemeinde oder ich glaube, freitags abends war da auch Gottesdienst in so einer riesigen Mensa, die sie da halt genutzt haben. Und sogar in Utrecht in den Niederlanden, eine Stadt, wo ich gestern sogar noch kurz war auf der Durchreise, da war ich auch mal irgendwann etwas länger und auch mal einen Sonntag. Und da gab es auch eine Gemeinde, die ich gefunden habe, die Englisch sprach und die waren auch in einer Schule. Irgendwie so im Foyer so einer Schule haben sie so Gottesdienst gemacht. Also es ist durchaus schon üblich, dass Gemeinde auch in einer Schule sein kann. So, ja, und in dieser Schule gab es dann halt, ich sag mal richtig Bibelschule. Und diese zweite Runde, ich nenne es mal so zweite Runde, die erste Runde waren diese 12 und bei der zweiten Runde, da sind dann halt unglaubliche Dinge passiert. Ich lese mal in der Apostelgeschichte 19, dann Vers 10 bis 12 weiter. Und das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten, Juden und Griechen. Und Gott wirkte außergewöhnliche Taten durch die Hände des Paulus, so dass auch Schweißtüchlein und Schurze von seiner Haut weg auf die Kranken gelegt wurden und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Ja, was ist hier halt Spannendes passiert? Es war der Start einer richtig großen Erweckung, denn sie waren halt in der Hauptstadt und dann von Kleinasien und dann, wie wir hier gerade gelesen haben, alle, die in Asien wohnten, haben das Wort des Herrn gehört. Also sie sind dann überall, wohl in alle anderen Städte, alle Dörfer, also von dieser großen Stadt ging es dann ins Umland. Auch eine wichtige Sache, wenn so eine Erweckung kommt, dass das in der Regel so geschieht. Weil Hauptstädte haben ja auch in der geistigen Welt eine Bedeutung. Und auch wenn man halt die Gegenden drumherum erreichen möchte, dann sind einfach auch die Verkehrswege schon allein in der Regel sternförmig um die Großstadt angelegt, sodass man von dort kommen kann und wirklich auch so eine Stadt dann auch bekannt wird für viele christliche Geschwister. Und es geschahen dann viele Zeichen, kräftige Wunder, viele wurden da gesund. Hier steht was von außergewöhnlichen Taten. Auch verschiedene Nationen hörten sogar das Evangelium, ne? Juden und Griechen. Also es entstand eine große Sache und dann, wenn wir weiterlesen, kommen dann halt auch noch so 2 große Dinge, die dann passieren. Einmal etwas, was auch eine Erweckung bewirken kann, eine völlige Veränderung der Wirtschaft. So, ich lese das jetzt hier nicht alles, aber wenn wir in Kapitel 19 dann weiterlesen, da werden dann öffentlich Zaubereibücher im Wert von geschätzt 50.000 Silberlinge verbrannt und das Geschäft mit Artemis brach ein. So Götzendienst, das ist ja immer auch ein großes Geschäft. Leute kaufen Souvenirs, die da extra hinreisen. Nämlich da wurden auch so Tempel der Artemis so als Figuren verkauft. Zaubereibücher, der Markt, der brach wohl völlig ein, wenn sie da sogar vernichtet werden. So und eine Erweckung kann eben auch die Wirtschaft völlig verändern. Finanzen werden umverteilt. Auch zugute von uns Christen, ne? Dass Menschen, die sich bekehren, halt nicht mehr in, ich sag mal, schlechte Sachen ihr Geld investieren, sondern jetzt in gute Sachen, die Gemeinde unterstützen und eben auch Geschäfte, die voll auf Sünde setzen, eben auch zusammenbrechen. So, wie wird sich einiges völlig verändern? Gestern war ich in Amsterdam, in den Niederlanden und da diese... Ja, so dieses Gebiet um den Bahnhof rum, da ist auch so viel Sünde. Ich war da außer im Hauptbahnhof auch gar nicht dort in der Ecke rumgelaufen. Ich hatte da keine Lust drauf. Da ist so viel Rotlichtviertel drumherum und so viel Drogen, so viel Tourismus, der nur dafür dorthin kommt. So, wenn in so einer Stadt Erweckung ausbricht und dann auch eben dieser Markt völlig einbricht, da würde das Stadtbild völlig bei verändert. So, sind wohl auch so Sachen passiert, als in Irland mal Erweckung war, dass auf einmal so die Leute gar nicht mehr so das Vergnügen suchten, dann blieb sogar wohl dann mal das Fußballstadion oder so leer, weil die Menschen halt zum Gottesdienst gekommen sind und so. Also es kann sich völlig verändern und da ist das eben auch passiert und da ist es so weit passiert, dass es sogar zu einem Aufstand dann geführt hat, weil da gab es einen Demetrios und der hatte halt das Geschäft, diese silbernen Tempel zu machen und dann zu verkaufen und das war halt ein großes Business in dieser Stadt, dass sowas gemacht wurde, weil die Leute pilgerten dahin, So, um da den Artemis-Tempel zu besuchen, und dann kauft man sich halt eben auch mal Souvenirs. Ja, da waren es nicht Kühlschrankmagnete, sondern hier so irgendwie wahrscheinlich so kleine silberne Tempel als Modell, dass man sich so mit nach Hause kam. Ja, und wenn dann auf einmal dieser Götzendienst nicht mehr so gefragt ist, dann bricht eben solch ein Geschäft ein. Und dadurch kam es halt da zu einem Aufstand, weil, ja, sie haben natürlich gesagt wegen Artemis, aber ihnen ging es, glaube ich, mehr um das Geld, was sie halt mit Artemis verdienen konnten. Ja, es gab dann einen Aufstand, aber eben am Ende sogar eine Lösung durch die Obrigkeit, ohne dass sie sich ganz gezielt für die Christen eingesetzt haben, sondern die haben sich halt für Vernunft eher eingesetzt. Das möchte ich auch mal lesen, Vers 35 bis 40. Als aber der Schreiber die Menschenmenge beruhigt hatte, sagte er: Ihr Männer von Ephesus, welchen Menschen gibt es denn, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Artemis ist und ihres vom Himmel herabgefallenen Bildes? Weil das nun unwiderruflich ist, sollt ihr beruhigt sein und nichts Unbedachtes tun. Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer eurer Göttin sind, haben aber Demetrius und die mit ihm vom Handwerk sind an jemanden einen Anspruch. So hält man Gericht und es sind Statthalter da, lasst sie sich untereinander verklagen. Habt ihr aber noch ein anderes Begehren, wird man es in einer ordentlichen Versammlung entscheiden. Denn wir stehen in der Gefahr, dass wir wegen der heutigen Empörung verklagt werden, da doch kein Grund vorhanden ist, womit wir diesen Aufruhr entschuldigen könnten. Und als er das gesagt hatte, löste er die Versammlung auf. Also das ist das Ergebnis der Empörung, die dann entstanden ist. Und halt der Schreiber, so heißt er hier, also sicher einer, der da in der Stadtverwaltung was zu sagen hatte, der wollte auf jeden Fall alle ruhig bekommen. Es war ja eine römische Provinz und nicht, dass die Römer jetzt irgendwie da ja, eingreifen. Das wollte man wahrscheinlich unbedingt vermeiden. Er hatte ja auch die Verantwortung für diese Stadt im Römischen Reich. Und so hat er halt, ich sag mal, aus Vernunft gesagt: Ja, Moment, hier geht es organisiert zu. Wenn es wirklich irgendwelche Streitigkeiten gibt, dann klären wir das im Gericht und dann muss das da geklärt werden, aber nicht auf diese Weise, und hat dann halt den Christen halt sehr Gunst verschaffen sogar, ne? So gar nicht sie zu verfolgen, sondern einfach zu sagen, wir müssen halt irgendwie die Ordnung in unserer Stadt einhalten und die haben auch nichts Schlechtes getan. Das ist ja auch so eine Sache bei uns Christen, so, dass uns viele hassen, aber es gibt überhaupt keine Erklärung auf sachliche Weise dafür. Wir wissen, dass es ein geistiger Kampf ist, aber mir soll mal jemand überhaupt erzählen, was Jesus denn Schlechtes getan haben soll und warum halt an ihn zu glauben jetzt schlecht ist. So, es ist immer dieser geistige Kampf. Natürlich sind wir gegen manche Ideologie, was halt andere stört, dass wir halt mit der Woke-Agenda nicht einverstanden sind, dass wir halt daran glauben, dass es nur zwei Geschlechter gibt, wo andere halt uns belügen wollen und das auch nicht belegen können. Also können sie uns nur verfolgen, aber uns nicht mit Argumenten schlagen. Oder als ich in Berlin letztes Jahr auf der dieser also dieser Demonstration gegen Abtreibung mit dabei war, unter diese, ich nenne sie jetzt einfach mal linken Chaoten, da von Antifa oder wovon sie waren, da einfach nur Krawall gemacht haben. Ja, sie hatten ja gar keine Argumente, sie haben einfach nur gestört und uns beschimpft, uns verflucht, aber mehr konnten sie irgendwie gar nicht machen. So, die Polizei wollte auch, dass die Veranstaltung ordnungsgemäß abläuft, und das war halt jetzt eine Demonstration gegen Abtreibung, so war es angemeldet, und wir haben auch damit die Polizei nicht gestört. Und dann war sie auf einmal auf unserer Seite, weil sie auch gemerkt haben, dass die halt einfach nur Ärger machen wollen. So, das also, so, das war eben auch so eine Sache, ne? Die können eigentlich so nichts gegen uns sagen. Und ja, auf jeden Fall hatten sie dann eine große Erweckung. Es gibt auch noch, da, das ist heute nicht Predigtthema, der Epheserbrief, wo halt Paulus auch sehr viel an sie schreibt. Das ist aber heute nicht Thema, sondern heute geht es mal um die Stadt Ephesus. Auf jeden Fall hatten sie dann so eine riesengroße Erweckung, nachdem erst Gott das Land gar nicht geöffnet hatte. Und aber sie ging auch irgendwann so ein bisschen wieder in die Knie. Das passiert dann zum Ende. Das lesen wir in Offenbarung Kapitel 2, Vers 2 bis 4. Offenbarung 2, Vers 2 bis 4. Da heißt es an die Gemeinde von Ephesus: Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine Ausdauer und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind, und hast sie als Lügner entlarvt. Du hast viel ertragen und hast Ausdauer, und um meines Namens willen hast du dich abgemüht und dich nicht entmutigen lassen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Ja, immerhin bekommen sie auch hier einiges an Lob, auch dass sie gegen diese aufständischen Juden da halt, was haben sie da gemacht, Ausdauer hatten, ne, dieses böse, auch falsche Apostel hatten sie, haben gute Werke, viel Mühe und wurden nicht entmutigt. Und ja, haben halt Bosheit durch die Juden dort und durch die, also die Juden, die nicht glauben wollten, nicht generell die Juden, die nicht glauben wollten, und eben durch die, die halt ihr Geschäft da mit Artemis gemacht haben. Aber sie haben dagegen Ausdauer gehabt. Aber was sie als Problem bekommen haben, sie haben die erste Liebe verlassen. Und das ist eben eine Sache, die nicht gut war. Also es lief nicht alles glatt, es lief nicht alles gut, aber immerhin, was eine Riesenerweckung, haben sogar halt hier einen Platz in der Offenbarung bekommen, dass auch an die Gemeinde etwas geschrieben wird. Und ich möchte mal so fragen, jetzt haben wir sehr viel Geschichtliches dort mal durchgegangen, was man sich heute auch noch so ganz gut vorstellen kann. Weil halt wie gesagt noch so Ruinen als antike Stätten übrig geblieben sind, man sich das so angucken kann, sich da so ein bisschen hineinversetzen kann. Aber meine Frage ist, kann so etwas bei uns heute auch passieren? So, dass wir nochmal so eine Erweckung bekommen, dass wir wachsen, dass wir ja wirklich große Macht in der geistigen Welt bekommen, dass wir Wunder erleben werden. Und ich glaube, dass Gott das so machen kann und wir einiges daraus lernen können, ne? So, Ephesus war eine Stadt, ja, wo halt Götzendienst sehr groß geschrieben war. Und wir sind ein Volk mit einer sehr gemischten Geschichte. Wir waren die größte Katastrophe für Israel, für die Juden. Auf der anderen Seite sind wir auch das Volk, was mal eine Reformation hatte, was halt überhaupt erfunden hat, so die Bibel in alle Sprachen zu übersetzen und verbreiten. Wie haben wir mal wirklich Gottes Wort in die Welt gebracht und was halt so abgefallen ist und wo wir von so weg sind. Und so glaube ich auch, dass Gott noch etwas machen kann. Auch aus unserer Stadt, auch aus Leipzig. Ich glaube, Leipzig hat auch eine große Bedeutung. Einfach. Und speziell auch Berlin ist halt jetzt unsere Hauptstadt. So, ich glaube, Gott kann auch, egal wie es jetzt aussieht, nochmal richtig Erweckung bringen. Wir müssen auch wissen, Erweckung ging damals von einer Großstadt aus, weil halt Hauptstädte und Großstädte eben eine geografische und geistige Bedeutung haben. Und ich glaube auch daran, dass Berlin zuerst Erweckung bekommen wird. Es wird dann auch hier hinkommen. Und ich glaube daran, genauso wie in Ephesus, kommt gleichzeitig Verfolgung und Erweckung. Wir merken das ja heute schon ein bisschen, wie es schon so Verfolgung so startet. So in den Medien jetzt so schlecht über Christen gesprochen wird, die halt nicht Vogue-Agenda mitmachen, sondern vom Kreuz predigen. So, das sind schon so Zeichen, dass sich in unserem Land groß was verändern wird. So in Ephesus haben wir gesehen, dass es Lösungen gibt, wenn sie da aus dem Gebäude rausgeschmissen werden. Ja, sie sind halt woanders hingegangen, hatten da ihren Frieden. So, wenn hier vielleicht mal welche aus einer Kirche im Gebäude rausgeschmissen werden, so können sie auch woanders hingehen. Kann hier ja genauso passieren. So, dass es heißt, nein, ihr dürft in dieser Kirche, in diesem Gebäude eben nicht mehr vom Kreuz predigen, dann, dass sie woanders hingehen können. Und wenn es die Schulen sind in unserem Land, da können wir mal wieder was aus der Bibel lernen. Und oder hier, wenn es so einen Aufstand gibt, wenn es da Streitigkeiten gibt und sogar die Obrigkeit sich dafür hier eingesetzt hat, dass das ja alles geordnet abgeht. Das, wie wir das merken, gemerkt haben, auf der, wo ich gerade von gesprochen habe, die Demonstration gegen Abtreibung in Berlin. Ja, wo die Polizei auf unserer Seite war, weil sie Ordnung halten wollten. So. Also wir müssen auch diese Lösungen dann auch sehen, dass Gott sich auch kümmert. Aufpassen müssen wir, wenn Erweckung kommt, dass wirklich nicht unsere erste Liebe, dann wir sie verlassen. Wir müssen wirklich in dieser ersten Liebe bleiben. Das ist eben auch so eine Warnung, die hier auch halt in der Bibel steht. Und ich glaube auch, dass es in Peru so ein bisschen so passiert ist. Als wir so vor 10 Jahren in Peru waren, was war dort für Erweckung? Überall wurde gepredigt, so selbst im Bussen, und irgendwie war so, ja, so voll so ein Erweckungsgeist dort so in Peru. Wurde so viel gepredigt, gab so viele Gemeinden, wurde so viel gegründet. So, und als wir vor 2 Jahren, war ja, ich glaube genau vor 2 Jahren waren wir in Peru, so, da war das auch wieder irgendwie so abgefallen. Die Gemeinden wieder leer, die Leute nicht mehr so viel dort, und dafür hatte ich das Gefühl, viel mehr sind irgendwie krank. Es gab also so viele neue Medizingeschäfte, so Apotheken überall. Das war früher, meine ich, nicht so stark in Peru. So, deshalb ist es wirklich wichtig, in der ersten Liebe zu bleiben, dass auch so eine Erweckung nicht wieder abflaut und dass wir wirklich Gott gehorsam sind und in seiner Liebe bleiben, mit ihm verbunden bleiben, und dass wir überhaupt nicht das Kreuz vergessen. Weil wenn ein Land Erweckung bekommt, Gott schickt seinen Segen auf dieses Land. Es geht auch wirtschaftlich bergauf. Wir sehen das, die Länder, die christlich geprägt sind, denen geht es wirtschaftlich besser. Länder, die pro Israel sind, denen geht es besser als die, die gegen Israel sind. Das sind Verheißungen. So, Gott schickt seinen Segen. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir viel Segen bekommen haben, dass wir dann Gott nicht vergessen. Also wir dürfen nie vergessen, vom Kreuz zu sprechen, von der Sünde, dass wir alle vor Gott nicht bestehen, sondern nur durch das Kreuz von Golgatha halt mit ihm wieder versöhnt sind. Dass Gott diese Liebe für uns hat, dass er Jesus uns gegeben hat, das dürfen wir nicht vergessen und nicht aus dieser ersten Liebe rausfallen. Weil Gott gibt hier eben auch noch eine Warnung. Da sagt er, Offenbarung 2, Vers 5, denke nun daran, wovon du abgefallen bist. Kehre um und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich bald über dich kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht umkehrst. So, So steht's da. Harte Worte hatte ich jetzt gar nicht mehr geplant für die Predigt, aber kam mir jetzt doch das noch zu sprechen. Also wir können immer wieder umkehren, wenn wir auch etwas falsch gemacht haben, wenn wir mal Gottes Liebe vergessen haben, können wir umkehren zu den Ersten, ach, dann wird auch nichts passieren. Ne? Gott sagt dir ja nur, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht wieder umkehren, dann gibt es Ärger, aber sonst können wir wieder zu Gott kommen, wenn wir auch aus der ersten Liebe weg sind. Gilt für alle. Ja, danke Gott für das Kreuz. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir uns auch so damit beschäftigen können über die Geschichte, dass so vieles aufgeschrieben ist in der Bibel, dass es auch alles so interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Hilf uns ja wirklich so, die Bibel auch wieder zu lehren in unserem Land. Wir haben ja gerade von Schulgebäude gesprochen, ob in einem Schulgebäude oder nicht, aber wirklich wieder, dass die Menschen in der Bibel unterrichtet sind, das ist wieder wichtig. Wir haben so viel vergessen. Ja, ich bitte dafür, dass wir uns ein Beispiel nehmen an Ephesus. Ja, und ich sag mal jetzt so übertragen, dass unsere Hauptstadt, das Berlin, auch so etwas wie in Ephesus bekommt, nämlich eine Riesenerweckung, die durch ganz Deutschland geht und dann weiter durch Europa. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.